Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 8 und 9 der Sure 48, Fat.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Der erste Vers ist an den Propheten gerichtet und weist auf den Grund seiner Sendung hin. Der zweite aber an die Menschheit und das, was ihr geraten ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir entsandten dich als Zeugen und Überbringer froher Botschaft und als Warner, auf dass ihr an Gott und seinen Gesandten glaubt, diesem beisteht, ihn würdigt und Gott lobpreiset, des Morgens und des Abends.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 23. November 2022, gleich dem 2. Ausar 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Doppelmoral der westlichen Staaten in der Menschenrechtsfrage. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran und Belarus sprechen sich für Ausbau der Beziehungen aus. Revolutionsgarden fordern Zivilisten auf, sich von Terrorstützpunkten im irakischen Kurdistan fernzuhalten. Tufan-Kampfhubschrauber schließen sich iranischer Marine an. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran und Belarus sprechen sich für Ausbau der Beziehungen aus. Der belarussische Premierminister Roman Golovchenko ist am Mittwochmorgen in Teheran mit Präsident Raisi zusammengetroffen. Bei diesem Treffen wies der iranische Präsident auf die freundschaftlichen Beziehungen beider Länder hin und sagte, dass die Stärkung der Beziehungen der Länder, die wegen der Wahrung ihrer Unabhängigkeit mit ungerechten Sanktionen belegt worden sind, eine effektive Lösung für die Neutralisierung der Sanktionen sei. Präsident Raisi erklärte, dass Iran trotz der unmenschlichen und beispiellosen Sanktionen auffallende Fortschritte auf verschiedenen Gebieten, darunter auf wirtschaftlichem Gebiet, erzielt habe. Er fügte hinzu, Iran und Belarus verfügen heute über diverse Möglichkeiten für den Ausbau ihrer Kooperationen. Dazu sind die Spitzenpolitiker beider Länder fest entschlossen, was eventuelle Hindernisse beseitigen kann. Bei diesem Treffen erklärte der belarussische Premierminister Golovchenko, dass das Ziel seines Iran-Besuchs darin bestehe, die Umsetzung der schon erzielten Vereinbarungen zwischen beiden Ländern zu beschleunigen. Unter dem Hinweis auf die gute und effektive Zusammenarbeit zwischen Minsk und Teheran auf bilateraler und internationaler Ebene ergänzte Golovchenko, heute ist die politische Koordination zwischen unseren Ländern auf höchstem Niveau und es ist an der Zeit, die Wirtschaftsbeziehungen auszubauen. Er wies auch auf das dreifache Wachstum des bilateralen Handelsaustauschs im vergangenen Jahr hin und erklärte, auf Anweisung des Präsidenten von Belarus haben wir die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern sorgfältig untersucht und einen Fahrplan für den Ausbau der Zusammenarbeit ausgearbeitet. Revolutionsgarden fordern Zivilisten auf, sich von Terrorstützpunkten im irakischen Kurdistan fernzuhalten. Ein hochrangiger Befehlshaber der Islamisch-Iranischen Revolutionsgarden, IRGC, hat die irakische Bevölkerung aufgefordert, Gebiete in der Nähe der Unterschlupfe separatistischer Terroristen in der halbautonomen Region Kurdistan zu verlassen, wenn seine Kräfte neue Angriffe auf Positionen der terroristischen Milizen beginnen. Brigadegeneral Mohammad Pakpur erklärte, dass die Basis Hamza Seyyed al-Shuhada der Revolutionsgarden am Dienstag neue Raketen- und Drohnenangriffe auf Bastionen bewaffneter Terrorgruppen und Söldner der globalen Imperialisten in der Region Pardi tief im Inneren des irakischen Kurdistan gestartet habe. Er merkte an, dass die Kommandozentralen und Verstärke der sogenannten Freiheitspartei Kurdistans, PAK, Wegen der Unterstützung der Separatistengruppen bei den jüngsten tödlichen Unruhen im Nordwesten Irans bombardiert worden seien und betonte, dass ihre Hauptpositionen durch Präzisionsraketen zerstört wurden. Der hochrangige IRGC-Kommandeur hob außerdem hervor, dass die iranischen Streitkräfte ihre Operationen fortsetzen werden, bis die von den Terroristen ausgehenden Bedrohungen beseitigt und diese entwaffnet seien. Brigadegeneral Pakpur forderte die Menschen, die in der Nähe der Verstecke separatistischer Terroristen im irakischen Kurdistan leben, auf, sich von diesem Gebiet fernzuhalten. Zuvor sagte Mohammad Qasem al-Sadiq, der iranische Botschafter in Bagdad, dass die Islamische Republik Iran, die Verantwortungsträger der irakischen Zentralregierung und der kurdischen Regionalregierung mitgeteilt habe, dass Iran seine nationale Sicherheit ernst nehme, nachdem mehrere sensible iranische Militärzentren vom irakischen Kurdistan aus angegriffen worden seien. Einige unserer essentiellen militärischen Zentren wurden vom Boden des irakischen Kurdistans aus angegriffen, und wir haben die irakische Seite sowohl die Behörden dieser Region als auch die Zentralregierung in Bagdad über dieses Problem informiert. Wir stellten ihnen Karten und Dokumente zur Verfügung, und sie verstanden diese Realität, sagte al-Sadr in einem exklusiven Interview mit Irans arabischsprachigen Nachrichtensender Al-Alam TV. Der iranische Botschafter wies Berichte über einen iranischen Vormarsch in die irakische Region Kurdistan zurück und sagte, Iran respektiert die Souveränität des Irak und hat verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung von Stabilität, Einheit und Wohlstand in diesem Land durchgeführt. Tufan-Kampfhubschrauber schließen sich iranischer Marine an. Laut dem Kommandeur der Marine der iranischen Armee, Generaladmiral Shahram Irani, sollen die Wasserfahrzeuge der Marine in Zukunft mit Tufan-Kampfhubschraubern ausgerüstet werden. Bei unseren Operationen in den freien Gewässern, vor allem bei Begleitungsmissionen und der Bekämpfung des Terrorismus auf See, haben wir einen großen Bedarf an Hubschraubern, sagte Generaladmiral Irani am Mittwoch an der Schwelle des Marinetages der Armee. Er fügte hinzu, zur Deckung dieses Bedarfs haben wir die Marine nicht nur mit unseren Hubschraubern ausgerüstet, sondern wir wollen auch Kampfhubschrauber, die von der iranischen Verteidigungsindustrie gebaut wurden, unseren Marineeinheiten anschließen, damit die Wasserfahrzeuge, die in Missionen entsandt werden, mit Kampfhubschraubern ausgerüstet sind. Beim Tufan-Hubschrauber handelt es sich um einen zweimotorigen Hubschrauber, der hoffentlich auf See einem Sturm entfachen wird. Treffen iranischer und syrischer Delegationen in Astana. Am Mittwoch, dem zweiten Tag des 19. Treffens des Astana-Prozesses, das in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan, zuvor Astana, stattfand, traf sich die Delegation der Islamischen Republik Iran mit der syrischen Delegation. Beide Seiten überprüften die jüngsten Entwicklungen in Syrien und der Region und betonten die Einheit und territoriale Integrität dieses Landes. Die Delegation der Arabischen Republik Syrien unter der Leitung des stellvertretenden Außenministers Ayman Susan und die Delegation der Islamischen Republik Iran unter der Leitung von Ali Asghar Khaji, dem leitenden Assistenten des Außenministers für besondere politische Angelegenheiten, tauschten sich über die Tagesordnung des Astana-Gipfels aus. Bei diesem Treffen betonte Ali Asghar Khaji die Unterstützung der Islamischen Republik Iran für die Einheit und territoriale Integrität Syriens und die absolute Ablehnung aller Maßnahmen, die zu einer Eskalation der Situation in der Region führen. Susan hob die Position Syriens angesichts gezielter Angriffe hervor und sagte, man habe volles Vertrauen in die Fähigkeiten Irans, mit der aktuellen Situation fertig zu werden und die feindlichen Pläne zu neutralisieren. Das 19. Treffen des Astana-Prozesses zu Syrien begann gestern Dienstag in Anwesenheit von Vertretern Irans, Russlands, Syriens und der Türkei in der Hauptstadt Kasachstans. An diesem Treffen nehmen auch Vertreter des Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs für Syrien, des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes sowie Vertreter des Libanon, des Irak und Jordaniens als Beobachter teil. Das Außenministerium von Kasachstan hatte zuvor bekannt gegeben, die Situation vor Ort in Syrien zu untersuchen, einschließlich der Fragen im Zusammenhang mit der humanitären, wirtschaftlichen und sozialen Situation und die Mobilisierung der Bemühungen der internationalen Gemeinschaft basierend auf der Resolution des Sicherheitsrates, Syrien nach der Krise wieder aufzubauen und die Bedingungen für die Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihr Land vorzubereiten, auf die Tagesordnung zu setzen. 7 SDF-Raketen treffen türkisches Territorium, türkischer Artillerieangriff auf Aleppo. Milizen der syrischen demokratischen Kräfte SDF haben in der Nacht zum Dienstag 7 Raketen auf türkisches Gebiet an der Grenze zu Syrien abgeschossen. Einem Al-Mayadin-Bericht zufolge zielten türkische Artilleriekräfte gleichzeitig auf die Stadt Tel Rifat und den Militärflughafen im Norden Aleppos. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte am Dienstag an, dass Ankara bald Bodenangriffe auf bewaffnete kurdische Gruppen im Norden Syriens und Iraks beginnen werde. In diesem Zusammenhang hob er hervor, die Antwort auf den schmutzigen Angriff auf unsere Bürger in Istanbul wird in den Zentren terroristischer Organisationen in Nordsyrien und im Irak und tief in den Gebieten, die sie für sicher hielten. Am Dienstag führte die türkische Luftwaffe 5 Angriffe auf das Dorf Al-Mukman in der Provinz Deir ez-Zor durch, 70 Kilometer von der Grenze entfernt. Die Türkei begann eine Woche nach einem Bombenanschlag in Istanbul, bei dem 6 Menschen getötet und mehr als 80 weitere verletzt wurden, begrenzte militärische Luftoperationen und Ankara beschuldigte die PKK und die Volksverteidigungskräfte SDF, hinter dem Angriff zu stehen, während beide Gruppen jegliche Rolle bei dem Angriff dementierten. Ein Israeli bei Explosionen an Busstationen in Al-Quds getötet. 2 separate Explosionen haben 2 Busbahnhöfe an Zufahrten ins besetzte Al-Quds, Jerusalem, erschüttert. Dabei wurde mindestens ein Israeli getötet und mehrere weitere wurden verletzt. Nach ersten Berichten palästinensischer Medien ereignete sich die erste Explosion am Mittwochmorgen in der Shaari-Straße im besetzten Al-Quds. Die Zeitung Jerusalem Post berichtete, ein Israeli sei getötet und 18 weitere seien verletzt worden, von denen sich einige in kritischem Zustand befinden. Die erste Explosion ereignete sich um 7 Uhr Ortszeit in der Nähe des zentralen Busbahnhofs nahe der Hauptfahrtstraße von Al-Quds und eine zweite Explosion fand kurz nach 7.30 Uhr an der Ramot-Kreuzung statt, einem weiteren Zugang zur vom israelischen Regime besetzten Stadt. Fernsehaufnahmen zeigten Trümmer rund um die Explosionsstelle, die von Rettungsdiensten und der Polizei abgesperrt wurde. Die Polizei hat bisherige Berichte darüber, dass die erste Explosion durch Sprengstoff verursacht wurde, der in einer in der Nähe platzierten Tasche deponiert worden war, noch nicht bestätigt. Entsprechende Untersuchungen sind noch im Gange. Außerdem zitierten israelische Medien die Polizei mit der Aussage, dass sich die zweite Explosion in einem leeren Bus im nahegelegenen Viertel Ramot ereignete. Durch diese Explosion kam es bei in der Nähe anwesenden Menschen zu kleinen Wunden durch Splitter. Andererseits wurde einem Bericht des palästinensischen Gesundheitsministeriums vom heutigen Mittwochmorgen zufolge ein 16-jähriger palästinensischer Jugendlicher nach dem Angriff der zionistischen Kräfte auf die Stadt Nablus im Norden des Westjordanlandes von israelischen Militärs erschossen. 6 weitere Palästinenser wurden dabei verletzt. In Nablus war es zu Zusammenstößen von palästinensischen Jugendlichen und zionistischen Militärs gekommen, als diese zionistische Sieder, die zum Grab Josefs gekommen waren, unterstützen wollten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 10 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 6 Grad, Mashhad 9 Grad, Isfahan 7 Grad, Shiraz 11 Grad und Bandarabas 24 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahram Nazeri mit dem Titel Mardane Khoda, das heißt Gottes Männer.
Mardane Khoda parde ye zindagar daride یعنی همه جا غیبه خدا یار ندیده هر دست که دادند از آن دست گرفتند هر هر نقطه که گفتن همون نقطه شنیدن جانم، هر نقطه که گفتن همون نقطه شنیدن. جمعی به در پیر خرابات خرابند، جمعی به در پیر خرابات خرابند، قومی به بر شیخ مناجات مریدن جانم، قومی به بر شیخ مناجات مریدن. فریاد که در گذر آدم خاکی، فریاد که در گذر آدم خاکی، بسی دان فشاندن بسی دان کنیدن، همت طلب از باطن پیران سحر خیز، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن جانم، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن. مردان خدا فرده یه بنداد دلیدن، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدن. جمعی به در پیر خرابات خرابن، جمعی به در پیر خرابات خرابن، قومی به بر شیخ مناجات مریدن جانم، قومی به بر شیخ مناجات مریدن. فریاد که در گذر آدم خاکی، فریاد که در گذر آدم خاکی، بسی دان بشاندن بسی دان تنیدن، همت طلب از باطن پیران سحر خیز، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن، همت طلب از باطن پیران سحر خیز، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن، زیرا که یکی راز دو
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Moral islamisch gesehen. Bleiben Sie dran.
Moral islamisch gesehen. Ein entscheidender Punkt in der islamischen Wirtschaftsethik ist die wirtschaftliche Unabhängigkeit der islamischen Welt. Allerdings versucht der Imperialismus, diese zu verhindern. Im Rahmen der imperialistischen Weltordnung streben die Anführer von Macht und Reichtum danach, den Völkern auf der Welt gezielt und programmiert ihre Vorherrschaft aufzuzwingen. Sie versuchen, den Gedanken der Wirtschaftsautarkie unter ihnen zu verdrängen und ihnen einzuflößen, dass sie wirtschaftlich fremdabhängig bleiben müssen. Denn auf diese Weise können sie in allen Bereichen weiter ihre Produkte den unterdrückten und zurückgebliebenen Nationen aufdrängen. Gleichzeitig können sie ihre Einflussmacht verstärken und auf diese Weise ihre kulturellen und politischen Ziele umsetzen. Aber der wahre Islam, wie ihn Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, verkündigt hat, erweckt dank der islamischen Wirtschaftsordnung in der islamischen Welt den Geist der wirtschaftlichen Unabhängigkeit von den Fremden. Denn dem Islam liegt der Glaube an den einen Gott zugrunde, der die Stärke der Muslime will und den Feinden einen Strich durch die Rechnung macht. Die Muslime sollen sich nämlich niemals gegenüber den Macht- und Vermögenszentren schwach und unfähig fühlen, sondern sie sollen entschieden jegliche Abhängigkeit ablehnen und fest und erhaben auf eigenen Füßen stehen. Es fragt sich nun, wodurch die islamische Welt autark werden und sich aus der wirtschaftlichen Abhängigkeit von den Imperialisten befreien kann. Einer der wichtigsten Grundsätze, welche die Kultur der Unabhängigkeitssuche in der Welt der Wirtschaft herstellen kann, ist das Prinzip des Vertrauens in die eigenen Kräfte. Der Weltimperialismus betreibt gezielt eine Politik, welche die Völker an die imperialistischen Mächte bindet. Sie will die Menschen in der islamischen Welt für den Westen begeistern und ihnen ihr Selbstvertrauen und ihre Selbstwertschätzung stehlen. Aber die Muslime sollten sich bewusst werden, dass sie ihre Länder wirtschaftlich unabhängig machen können, wenn sie sich auf ihre menschlichen Fähigkeiten und ihre reichen, gottgegebenen Ressourcen in der Natur stützen und die Arbeits- und Produktionskultur wiederbeleben. Eine weitere List der politischen und Wirtschaftsmächte, die sie anwenden, um die Völker an einer wirtschaftlichen Unabhängigkeit zu hindern, ist die Verbreitung der Konsumkultur. Thank you. Wenn der Islam die muslimische Gesellschaften ermuntert, mit Hilfe ihrer Fähigkeiten und Möglichkeiten nach Autarkie zu streben und sich unabhängig zu machen, soll das nicht heißen, dass im islamischen Wirtschaftssystem die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zu anderen Ländern und Völkern eingestellt werden. Die Wirtschaftsbeziehungen zu den anderen sollen vielmehr gesund sein und im Gleichgewicht zueinander stehen. Dann können aus ihnen Erfahrungen gewonnen werden und es können die wirtschaftlichen Kapazitäten der anderen genutzt werden. In einem solchen Fall kann die islamische Welt durch kluge und gezielte Befolgung von nützlichen Modellen zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit von Fremdmächten gelangen. Allerdings bildet die Liebe zum Luxus ein Hindernis. Sie ist eine Neigung, welche die Konsumsucht fördert und die kulturelle Abhängigkeit steigert. Diese Tendenz nimmt erheblichen Einfluss auf den Lebensstil. Sie führt dazu, dass westorientierte Länder ausländische Luxusartikel einführen können und bringt den Geist des Vertrauens in die eigenen Kräfte und den Glauben an Autarkie und Entfaltung der eigenen Möglichkeiten ins Schwanken. An dieser Stelle ist folgender Punkt hervorzuheben. Der Islam lehnt nicht das Schöne im Leben ab, denn in einer Überlieferung heißt es, Gott ist schön und er liebt das Schöne. Was der Islam ablehnt, ist die Luxusliebe. Er erwartet von den Muslimen einen schlichten und gemäßigten Lebensstil. Ein wichtiger Faktor für die Herstellung von wirtschaftlicher Unabhängigkeit ist die Befolgung der Weisheit. Wer will, der kann. Ein iranisches Sprichwort drückt es wie folgt aus. Wollen bedeutet können. Eine solche Devise stärkt die Motivierung der Völker bei dem Streben nach ihren hohen Zielen und Idealen. Entscheidend ist, dass jedes Volk zur Erreichung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit fest entschlossen ist, ohne zu zögern und zu resignieren, seine Wünsche umzusetzen. Gott spricht im Koran in der Sure 13, Ra'd, im Vers 11. Allah ändert nicht den Zustand eines Volkes, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist, und sich entscheiden, ihr Schicksal zu ändern. Zweifelsohne werden die Grundlagen für die wirtschaftliche Unabhängigkeit durch einen konstruktiven Wettbewerb in der Wirtschaftswelt gestärkt, wenn die Völker festen Willens sind. Dann wird anstelle der Bereitschaft zur Fremdabhängigkeit und Einwilligung in die Politik der internationalen Macht- und Vermögenszentren die Kultur des Wettbewerbs und des Fortschritts treten und daraus werden erhebliche Errungenschaften hervorgehen. Es ist noch ein weiterer Schritt zur Verwirklichung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit erforderlich und den müssen die Völker, insbesondere in der islamischen Welt, welche im Besitz von großen Erdöl- und Gasvorkommen, fruchtbarem Ackerland, verschiedenen Klimazonen und großen Lagerstätten sind, unternehmen. Und zwar besteht dieser Schritt darin, keine Rohstoffe ans Ausland zu verkaufen, sondern diese erst weiter zu verarbeiten und dann zu exportieren. Dann werden sie Zeuge ihrer Erfolge werden. Im Koran steht in den Versen 39 und 40 der Sure 53 Najm wie folgt: Und dass es für den Menschen nichts anderes geben wird als das, worum er sich selbst bemüht, dass er wahrlich das Ergebnis seiner Bemühungen bald sehen wird. Effektive Willensbildung und Schritte werden in der islamischen Welt Hoffnung auf eine klare Zukunft und Unabhängigkeit und Stärke erwecken. Und dieses Vorgehen wird ihr, wenn sie sich zusammenschließt und zusammenarbeiten, die verloren gegangene ehemalige Größe der islamischen Zivilisation mit Gottes Hilfe zurückgeben. Damit die Muslime nicht auf Fremde hoffen, mahnt der Koran sie, nicht schwach zu sein und macht ihnen Mut. Es heißt in dem Vers 139 der Sure 3, Ali Imran, »Und werdet nicht schwach, noch seid besorgt, wo ihr doch auf dem Schauplatz des Wettstreits über eure Feinde die Oberhand haben werdet, wenn ihr gläubig seid.«
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Arun Afshar mit dem Titel Jonam Bosch, auf Deutsch Sei mein Leben.
Yo, that's it. Sublime, I love the day. فایده نداره جانم باش، رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش، جانم باش.
معین راهبر.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Doppelmoral der westlichen Staaten in der Menschenrechtsfrage. Weiterhin guten Empfang.
Menschenrechte sind eines der Themen, die die Lebensbedingungen der menschlichen Gesellschaft verbessern können, wenn sie nicht im Dienste der Politik instrumentalisiert werden. In der heutigen Welt sehen wir jedoch keinen solchen Ansatz und Länder wie die USA, Kanada sowie manche europäische Länder haben Menschenrechte entsprechend ihren politischen Zielen instrumentalisiert und damit die Stellung dieses so wichtigen Themas stark herabgesetzt. Die selektive Sichtweise und Doppelmoral in Menschenrechtsberichten gegen unabhängige Länder zusammen mit der Immunität von Kindertötungsregimen in der Region aufgrund gemeinsamer Interessen mit den USA und westlichen Ländern sind die Folge dieser Doppelmoral in der Menschenrechtsfrage, die zur Verschlechterung des Status internationaler Menschenrechtsorganisationen und Institutionen geführt hat. Die USA und die europäischen Staaten, die sich stets als Verteidiger von Menschenrechten hinstellen, geben immer wieder Erklärungen gegenüber anderen Ländern ab, während diese Länder wiederholt Schauplatz repressiver Maßnahmen gegen jene waren, die sich gegen Diskriminierung und Ungerechtigkeit, Armut und Arbeitslosigkeit und die abscheuliche Tötung von Schwarzen durch Polizisten erhoben haben. In der Einwanderungs- und Flüchtlingsfrage wird auch die Beleidigung von Nationen und Kulturen sowie Druck auf Einwanderer innerhalb der Grenzen der Europäischen Union im Namen der Praktizierung des Gesetzes gerechtfertigt. Im Verbrechenszeugnis der westlichen Staaten sind viele solche Aktionen verzeichnet worden. Washingtons direkte und indirekte Unterstützung von Kriegsverbrechern und Kriegshetzern in der ganzen Welt, die im letzten Jahrhundert zum Tod und zur Verletzung von mehreren Millionen Menschen führte, ist ein weiteres Beispiel in diesem Bereich. Durch das Eingreifen in den Zweiten Weltkrieg, der zum Tod von 2.500.000 Menschen führte, gelten die USA als einer der Haupttäter vieler Morde und Massaker in diesem Krieg. Im Vietnamkrieg von 1955 bis 1975, dem tödlichsten Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg, massakrierten die US-Amerikaner mehr als 5 Millionen Menschen. Während der Besetzung des Irak wurden US-Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gefängnis von Abu Ghraib zu einem weiteren Skandal für das Land. Der Abu Ghraib-Folterskandal war eine Folteraffäre während der Besetzung des Irak durch die Vereinigten Staaten, die weltweit Aufsehen erregte. Dabei wurden irakische Insassen des Abu Ghuraib-Gefängnisses vom Wachpersonal misshandelt, vergewaltigt und gefoltert, oft bis zum Tod. Wachhunde wurden auf sie losgelassen und die Leichen im Nachhinein fotografiert. Die meisten der Insassen seien Unschuldige gewesen, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren, sagte ein General später. Die internationale, in den USA ansässige Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, HRW, schrieb in einem Bericht: Die Aussagen der US-Soldaten belegen, dass die Gefangenen im Gefängnis von Abu Ghuraib von 2003 bis 2005 regelmäßig geschlagen, ihnen der Schlaf entzogen wurden und anderen Arten von Fehlverhalten ausgesetzt waren. Der HRW-Berichterstatter John Sifton erklärt: Folterungen im Abu Ghuraib-Gefängnis sowie in Haftzentren im Bagdad-Flughafen namens Namal Lagar und in der Nähe des Flughafens Mosul sowie in einer Basis in der Nähe von Al-Rim an der Grenze zu Syrien dauern auch nach der Enthüllung des Abu Ghuraib-Gefängnisskandals an als tägliche Angelegenheit. Der Generalmajor Antonio Taguba, verantwortlich für die Ermittlungen im Fall des Abu Ghuraib-Gefängnisses, bestätigte die wahnsinnigen, brutalen und schrecklichen Folterungen in den Monaten Oktober bis Dezember 2004 durch die US-Armee. Das Gefangenenlager Guantanamo gehört zur Guantanamo Bay Naval Base, einem Marinestützpunkt der US Navy in der Guantanamo-Bucht auf Kuba. Viele Menschen wurden unter dem Vorwurf, mit terroristischen Aktivitäten außerhalb des US-Territoriums in Verbindung zu stehen, ohne Gerichtsverfahren in dieses Internierungslager verlegt. Die militärische Präsenz und Intervention der westlichen Staaten in Afghanistan führte nicht nur zu einer deutlichen Zunahme von Armut, Unsicherheit, Korruption, Arbeitslosigkeit, Vertreibung, Zerstörung der Infrastruktur, sondern auch viele unschuldige Menschen dieses Landes wurden Opfer der Extravaganz und Abenteuer der USA in der Region. Afghanistan, das während 20 Jahren militärischer Besetzung ein Opfer der US-amerikanischen Kriegstreiberei und der Fehlkalkulationen des Landes bei verschiedenen Operationen war, wurde nach der schändlichen Flucht der US-Soldaten Opfer von IS-Terroranschlägen, deren Ziel es war, eine Spaltung zwischen Schiiten und Sunniten herbeizuführen. US-Streitkräfte haben unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung in mehr als 80 Ländern der Welt interveniert. Im Jahr 2018 erstellte die Brown University eine Karte der US-Militärpräsenz in verschiedenen Ländern der Welt und des Ausmaßes dieser Präsenz. Diese Karte, die auf der Grundlage von Interviews mit Journalisten, US-Botschaftern in verschiedenen Ländern, Kommandeuren der US-Streitkräfte und Universitätsprofessoren erstellt wurde, zeigt, dass die Vereinigten Staaten ihre militärische Präsenz in vielen Ländern der Welt unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung ausgedehnt haben. Das Töten von Frauen und Kindern im Irak und in Afghanistan und destabilisierende Schritte in der Region durch die Unterstützung von Terrorgruppen wie Al-Qaida und IS sowie die Unterstützung der iranischen Heuchlergruppe Volksmujahedin und ihrer Morde, der Angriff auf ein iranisches Passagierflugzeug 1980 sowie Militärhilfe für den damaligen irakischen Diktator Saddam Hussein sind nur ein Teil der US-Verbrechen. Thank you. Die wahren Feinde der Menschenrechte haben gezeigt, dass sie vor keinem Verbrechen zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen. Zweifellos tragen die Weltgemeinschaft und internationale Organisationen eine ernste Verantwortung auf diesem Gebiet, und es wird von ihnen erwartet, dass sie ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen zur Verteidigung der Menschenrechte gerecht werden. Denn Schweigen und Passivität gegenüber diesen Verbrechen legitimieren ja die Verletzung der Menschenrechte durch westliche Länder. Allein in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben die USA etwa 100 Militärputsche geplant und durchgeführt und Regierungen gestürzt und dutzende Male Länder direkt besetzt oder ihnen mit militärischer Intervention gedroht. Amerikas menschenverachtende Aktionen zeigen sich in direkten Verbrechen wie den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki in Japan, den Militärinterventionen in Afghanistan und im Irak, in der Unterstützung des kriminellen Regimes Israels und dem Verkauf von Waffen an Saudi-Arabien, womit meist jemenitische Zivilisten, darunter viele Frauen und Kinder, getötet werden, sowie in der blutigen Unterdrückung von Demonstranten gegen Diskriminierung und Ungerechtigkeit im kapitalistischen System. Dieses schwarze Zeugnis zeigt, dass die USA der größte Menschenrechtsverletzer der Welt sind und dass Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit einer der strukturellen und funktionalen Aspekte der US-Politik sind. Damit sind wir am Ende dieser Beitragsserie angelangt und sagen Ihnen vorerst alles Gute.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.